Zunächst mal möchte ich mich bedanken bei dir und bei Werner für den Lobpreis, für das Hinführen zu Gott, wirklich diese anbetende Haltung einzunehmen. Und ich möchte noch, bevor ich anfange mit der Predigt, kurz beten mit uns. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir hier sein dürfen, weil du unser Herr bist, weil du uns hier zusammenrufst. Und ich bitte dich jetzt, Herr, dass du mich füllst mit deinem Geist, mit deinem Wort, dass du mich gebrauchst, um den Geschwistern etwas von dir zu sagen. Nimm weg, was von mir ist, mach mich klein und werde du groß, Herr. Amen. Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, beziehungsweise, ist falsch ausgedrückt, Gott hat mich auf dieses Thema hingeführt, weil es beschäftigt mich schon längere Zeit und bin irgendwann vor einiger Zeit bei dem Römerbrief, Kapitel 15, die Verse 1 bis 13, hängen geblieben, weil ich habe eine Auslegung, eine kurze dazu gelesen und die hat mir so ein paar Gedanken gegeben und ja, das hat mich dazu gebracht, jetzt heute über diesen Text zu predigen. Ich möchte ihn euch vorlesen. Das ist die Elberfelder Übersetzung, nur falls ihr andere Übersetzungen habt beim Mitlesen. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander, Jesus Christus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen mit seinem Volk. Und wieder, lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen. Auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist Römer 15, die Verse 1 bis 13. Gut? Okay. Als ich den Text so gelesen habe und der Ausleger da in etwas über Gemeinde schrieb, habe ich erst gedacht, wie kommt der da drauf? Und vielleicht geht es euch ähnlich. Was hat das mit Gemeinde, was hat das mit Verständnis uns von Gemeinde zu tun? Und ich habe gedacht, ich schaue mal ein bisschen auf die Situation, in der Paulus diese Texte geschrieben hat. Paulus schreibt hier an Christen unterschiedlicher Herkunft. Sie hatten auch unterschiedliche Glaubensgrundlagen. Zum einen sind da die Judenchristen, die ganz stark auf das Alte Testament, auf die Schriften basieren, und zum anderen die Heidenchristen, also Christen, die nicht aus dem Judentum kamen. Und die Bibel spricht da häufig von Nationen, deswegen kommt in dem Text auch oft dieser Begriff Nationen. Und genau genommen sind wir auch Heidenchristen, weil wir nicht aus dem Volk Israel stammen. Also wir zählen uns auch zu den Nationen. Die Judenchristen und die Heidenchristen bildeten also in ihrem Glauben eine Gemeinschaft, aber irgendwie auch nicht. Und Anlass für Paulus, den oben genannten Text zu schreiben, waren wohl die unterschiedlichen Auffassungen von Gemeinschaft, also dem täglichen, tatsächlichen Miteinander, wie zum Beispiel dem Umgang beim Essen oder dass man sich räumlich getrennt hat, also verschiedene Dinge. Und dazu muss man auch wissen, dass die Christen jüdischer Herkunft eigentlich keine Gemeinschaft mit den Christen jüdischer Herkunft haben wollten. Also sie hatten, obwohl sie alles Christen waren, waren die räumlich getrennt. Und in diese Situation hinein bringt Paulus alle auf einen gemeinsamen Nenner, Jesus Christus. Weil die Brüder und Schwestern alle an Jesus glaubten, ruft Paulus hier zur Einigkeit auf. Jesus ist zunächst zu seinem Volk, dem Volk Israel, gekommen, um ihm das Heil und die Vergebung zu bringen. Aber dadurch, dass die Juden Jesus abgelehnt und ihn sogar gekreuzigt haben, ist eigentlich erst der Weg frei für die Nationen, also für die Heiden, für uns, durch den Glauben an Jesus Christus als Herrn und Heiland dieser Welt. Nur durch Jesus können sie an den Verheißungen Gottes für sein Volk teilnehmen. Und das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Zur Verdeutlichung zitiert er ganz viele Stellen aus dem Buch Jesaja. Die Kernaussage ist, keiner, weder die Christen jüdischer Herkunft noch die Christen heidnischer Herkunft, brauchen sich irgendetwas einzubilden. Keiner ist besser oder schlechter. Alle sind sie geeint in Jesus Christus. Er, Jesus, ist die Basis für das Miteinander. Und da kommt dann auch die Gemeinde, die Gemeinschaft ins Spiel. Paulus mahnt zur Einigkeit, weil ja alle im Glauben an Jesus durch ihn geeint sind. Und so wie für die Christen damals, so gilt das natürlich auch für uns heute und für alle Gemeinden auf der Welt. Es gibt nicht nur Starke und Schwache im Glauben, auch in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Leistung, in ihrem Mut, in ihrer Hoffnung, in ihrer Willens- bzw. Entscheidungskraft und Konsequenz sind Menschen höchst unterschiedlich. Und dazu kommt noch ihre Herkunft, ihre Bildung, ihr sozialer Stand und vieles, vieles mehr. Leider versuchen wir sehr oft, in unserem Denken, in unserem persönlichen Empfinden, in unserem Handeln, im Umgang mit Mitchristen, auch in der Ausrichtung unseres Gottesdienstes, im Ausrichten auf Zielgruppen etc. alles irgendwie gleich zu machen. Unsere Lieder sollen alle gleich sein, unsere Liturgie, insofern wir hier von der Liturgie sprechen können, soll gleich sein. Moderation, die Predigt, alles soll irgendwie in sich geschlossen und abgerundet gleich sein. Und vor allen Dingen, es soll meinem persönlichen Empfinden entsprechen. Gleichmacherei heißt aber, über die Originalität des Einzelnen hinwegzugehen. Und diese Originalität ist aber Ausdruck von Gottes Kreativität als Schöpfer und unserer individuellen Lebensführung. Um dieses Denken, alles muss nach unserer Vorstellung laufen, zu verändern, hilft uns wieder der Text aus dem Römerbrief. Um es mit einfachen Worten auszudrücken, steht dort: Ich bin nicht der Maßstab. Wenn wir das erkannt haben, ist es gut. Aber was ist denn ein Maßstab? Rein vom Begriff her ist ein Maßstab etwas, was außerhalb von uns liegt und uns dient, um uns zu korrigieren, zu orientieren. Im säkulären Denken reichen vielen Menschen die Umwelt und die Gesellschaft als Orientierungspunkte. Für uns Christen sollte das aber anders sein. Es ist anders gedacht. Aus Gottes Wort wissen wir, dass er es ist, der unser Leben Ordnung gibt und vor dem wir uns zu verantworten haben. Jeder ist für sein Handeln, Denken und so weiter selbst verantwortlich. Also nicht so, wie ich denke, handle, fühle, ist der Maßstab, sondern Gott, der Schöpfer und Herr, ist das Maß aller Dinge. Sein Wesen, sein Anspruch für uns an uns, den sehen wir in Jesus Christus. Das Wesen Jesu, seine Liebe, sein Vorbild, wie er mit Menschen umgegangen ist, das ist der Maßstab. Daran müssen wir uns orientieren. Wie gehen wir nun in der Gemeinschaft, in der Gemeinde mit den Unterschiedlichkeiten, zum Beispiel mit Starken und Schwachen, um? Versuchen wir wirklich, jeden zu integrieren? Grenzen wir Menschen aus? Verhalten wir uns so, dass sich jeder angenommen und ernst genommen fühlt? In den Versen 1 und 2 unseres Textes gibt uns Paulus eine Anweisung, wie wir miteinander umgehen sollen. Nochmals zur Erinnerung. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Das ist eine echte Herausforderung. In Kapitel 14 des Römerbriefes wird einiges zum Thema Starke und Schwache geschrieben und ich empfehle wirklich jedem zu Hause mal in Ruhe das Kapitel 14 und das Kapitel 15 im Zusammenhang zu lesen. Im Kontext zum Kapitel 14 redet Paulus im Kapitel 15 aus der Perspektive der Starken und deckt dabei ihre eigene Schwachheit auf. Gerne ruhen sich die Starken auf ihren Lorbeeren aus und demonstrieren ihre Stärke. Dabei üben sie bewusst oder meist unbewusst Druck aus auf die Geschwister, die schwach sind oder sich vielmehr schwach fühlen. Auch hier ist wieder auf Jesus als den Maßstab zu verweisen. Wer bestimmt denn, welche Gabe Gottes groß und welche Gabe gering ist? Ist mein heutiger Dienst des Predigens denn größer als der Dienst der Geschwister, die nur den Kaffee für die Gemeinschaft nachher gekocht haben? Ich bin sicher, dass dem nicht so ist. Wie viele Dienste geschehen im Verborgenen, aber ohne diese wäre der Gottesdienst nicht der, der er ist. Beziehungsweise er könnte vielleicht gar nicht stattfinden. Was ist das also mit uns Starken, insofern wir uns selbst so sehen? Ruhen wir uns gerne aus auf unseren Lorbeeren? Demonstrieren wir Stärke? Für das Zusammenleben in der Gemeinde ist das sicher nicht förderlich. Gerade die Starken fordert Paulus auf, sich ihren persönlichen Verantwortung bewusst zu werden. Mitchristen sollen nicht einfach bloß toleriert werden oder vielleicht sogar ignoriert werden. Gegenseitige Rücksichtnahme soll unseren Umgang miteinander bestimmen. Egal, ob ihr euch nun als Starke oder Schwache fühlt, hier ist jeder von uns herausgefordert, liebevoll miteinander umzugehen und unsere Schwester, unseren Bruder so anzunehmen, wie sie, wie er ist. Und dabei dürfen weder Herkunft, Bildung noch Meinung eine Rolle spielen. Auch geistliche Reife oder biblisches Wissen dürfen nicht das Maß für die persönliche Anerkennung bilden. Es geht in der Gemeinschaft von Christen immer nur um eines: zu erkennen, dass wir in Jesus Christus geeint sind und dass wir ihm nacheifern. Wie können wir also die Einheit in der Gemeinde fördern? Gerade die Gemeinschaft mit Geschwistern im Glauben bietet uns die Chance, nicht nur uns selbst zu leben und zu gefallen, sondern auch für andere da zu sein. Und sei es nur mit einem Gebet oder mit einer freundlichen Begrüßung. Was führt uns denn sonntags hierher in die Gemeinde? Was ist der Beweggrund? Freuen wir uns noch aufeinander, wenn wir hier zusammenkommen? Nehmen wir in der Gemeinschaft denn noch wahr, ob es dem Nächsten gut oder schlecht geht? Was wissen wir noch voneinander? Nehmen wir noch Anteil aneinander, so wie es Jesus getan hat? Wissen wir, ob sich unsere Geschwister in der Gemeinde wohlfühlen, sich angenommen fühlen? Freuen wir uns mit den Geschwistern über ihren Beitrag im Gottesdienst oder zum Gemeindeleben? Loben wir noch und ermutigen wir noch? Oder sehen wir bloß den Mangel, das, was vielleicht hätte besser sein können oder was mir persönlich nicht gefällt? Stören wir uns an Kleinigkeiten, weil sie nicht in unser Bild vom Gottesdienst, von Gemeinde passen? Oder besitzen wir die Toleranz, über Unzulänglichkeiten hinwegzusehen? Und können wir unsere Geschwister mit den Augen Jesu sehen? Paulus gibt uns auch hier eine Hilfestellung. Er hat gelernt, ehrlich zuzugeben, wie schwach er ist. In Römer 7, Vers 15 heißt es: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Oder er hat gelernt, dass seine Stärke von Gott herkommt. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat gelernt, sich auf andere Menschen einzustellen. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden. 1. Korinther 9, Vers 22. Im Kapitel 14 des Römerbriefes, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, den solltet ihr wirklich lesen zu Hause, bekommen wir zum Umgang miteinander ratsame Hinweise im Sinne seelsorgerlicher Ermahnungen. Da heißt es, mit anderen Worten ausgedrückt: Lasst stehen, dass der andere etwas kann und darf, was dir nicht gut tut oder dir gefällt. Lass stehen, dass er anders ist als du, vielleicht noch manches lernen muss, was dir schon gelingt. Nimm Rücksicht, stell dich in deinem Verhalten auf die ein, die in gewisser Weise schwächer sind. Sei auch bereit zum Verzicht und nimm den Schwachen in Schutz vor anderen. Zeig also geistliche Zivilcourage. Ich denke da zum Beispiel an Fragen des Konsums, der persönlichen Lebensführung, der Kleidung, den Umgang mit Geld oder aber auch theologische Aspekte. In unserem Text heißt es ja auch, nehmet einander an zu Gottes Lob. Das ist ein guter Hinweis darauf, wo alles hinführt und hinweist, nämlich über den Menschen hinaus auf die höchste Instanz, vor der wir stehen, einer wie der andere, ohne Ausnahme. Und keiner besser als der andere. Denn unsere vermeintlichen Guttaten, also das, worauf wir stolz sind oder das wir gerne vorweisen, helfen niemandem vor Gott weiter. Hier können wir nur durch die Liebe und die Vergebung von Jesus Christus bestehen. Und auch nur dann, wenn er der Herr unseres Lebens ist. Eine alte Weisheit fasst diese Gedanken zum Umgang miteinander gut zusammen. Im notwendigen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem die Liebe. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich heute dieses Thema gewählt habe und jetzt so harte Punkte habe. Warum habe ich so ausführlich auf vermeintliche Stärken und Schwächen hingewiesen? Liegt da bei uns in der Gemeinde alles im Argen? Also da möchte ich ganz klar sagen, nein, ganz sicher nicht. Aber so wie wir täglich neu Jesus um Vergebung unserer Schuld des Tages bitten müssen, so müssen wir auch täglich das Miteinander üben und anwenden. Beim Sport sagt man dazu Training. In gewisser Weise ist Gemeinschaft, der Umgang miteinander, auch ein regelmäßiges Training. Und in den ganzen Textstellen steht nichts davon drin, dass das nur die Ältesten, die ausgewählten Geschwister der Gemeinde tun sollen. Nein, wir alle sind dazu aufgefordert, auf unseren Nächsten zu achten, sie zu ermutigen, sie zu fördern, aber auch sie zu ermahnen. Aber, und das ist ganz wichtig, alles in Liebe, weil wir alle Glieder des großen weltweiten Leibes Jesu Christi sind. Wie kann das praktisch aussehen? Ich schließe nochmal die Brücke zu den Fragen vorher. Mit wem reden wir nach dem Gottesdienst? Sind es immer die gleichen Leute? Sind es die Freunde oder die Leute, die wir cool finden? Wie wäre es mal ganz bewusst, sich umzuschauen und auf Menschen zuzugehen, mit denen man eher weniger Kontakt hat? Habt ihr euch schon einmal bei denen bedankt, die den Kaffeedienst übernommen haben, die den wunderschönen Blumenschmuck und die Dekoration übernommen haben? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden für seine tolle Musik gelobt? Oder habt ihr auch da nur den Mangel und die Fehler bemerkt, den falschen Ton und das kritisiert? Wann habt ihr das letzte Mal jemanden angerufen, von dem ihr wisst, dass es ihm gerade nicht so gut geht oder der gerade an der Gemeinde krankt? Fällt es euch auf, wenn plötzlich Geschwister längere Zeit wegbleiben? Habt ihr sie nach dem Grund gefragt? Habt ihr sie vielleicht besucht? Überlasst ihr solche Dinge lieber den Ältesten oder verlasst euch darauf, dass das schon irgendjemand machen wird? Wann habt ihr jemanden ermutigt, seine Gaben, die ihr vielleicht in diesem Menschen seht, für die Gemeinschaft einzusetzen, den Mut zu haben, sich einzubringen? Ich glaube, es gibt noch ganz viele solcher Punkte, die ich hier aufzählen könnte, aber das will ich gar nicht. Ihr sollt selbst darüber nachdenken, über unsere Gemeinschaft, wie wir unser Miteinander gottgefälliger gestalten können. Und das Schöne dabei ist, wenn wir eine herzliche Geschwisterliebe praktizieren, dann kommt auch die Menschenliebe dazu. Die Liebe für die Verlorenen, für den Nachbarn, den Kollegen, den Vereinskameraden, die Menschen, die auf der Flucht sind, die Hilfe und Unterkunft suchen bei uns und so weiter. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief Folgendes, 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 7. So wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend. In der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Seht ihr die Entwicklungsschritte, die Petrus hier beschreibt? Die aufgezeigten Schritte führen über die Liebe zu den Geschwistern hin zur Liebe zu den Menschen und damit wieder zu dem Auftrag, den wir als Jünger Jesu von ihm bekommen haben. Hinzugehen zu den Menschen und ihnen das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu bringen und sie zu Jüngern zu machen. Gemeinschaft, Gemeinde hat sehr viel mit unserem Auftrag zu tun, aus der Gemeinschaft, der Gemeinde heraus können und sollen wir die Liebe erfahren, die uns dann wiederum hilft, selbst zu lieben. Wenn ich bedenke, wie Gott in den letzten Monaten unser Umfeld hier verändert hat, in eine Richtung, die wir selbst nie für wahrscheinlich gehalten hätten, dann werden große Herausforderungen auf uns zukommen. Ich denke aktuell an unsere Geschwister und Freunde aus dem Luisenhof. Der Rainer hat es vorhin angesprochen, das Thema Flüchtlinge ist ein Thema, ein brennendes Thema. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich finde es toll, wie wir hier Integration leben und uns engagieren. Und ich sehe auch, wie uns die fremden Kulturen bereichern. Die Menschen bringen Dinge an uns heran, mit denen wir sonst überhaupt nicht in Berührung gekommen sind. Gerade jetzt, wo es so auf die Mittagszeit zugeht, ich auch langsam Hunger bekomme, dann denke ich an die kulinarischen Erlebnisse mit den unterschiedlichen Speisen zum Beispiel. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen profan, aber es ist doch so. Ich muss gerade den Rolf angucken, als Rolf kürzlich nach der Segnung von Testimonia zur Gemeinschaft eingeladen hat und da auf die leckeren afrikanischen Gerichte hingewiesen hat, die die Geschwister und Freunde aus dem Luisenhof zubereitet haben, da konnte man das deutlich spüren, da ist es ihm genauso gegangen wie mir jetzt gerade. Entschuldigung Rolf, aber es ist so. Ja. Und das ist auch ein ganz tolles Bild, weil zur Gemeinschaft gehört das Miteinander essen, sich miteinander austauschen. Dazu kommt das zwanglose Gespräch. Man lernt Menschen besser kennen und kann so auch Anteil nehmen an ihrem Leben, ihrem Schicksal. Gastfreundschaft ist uns von Gott als Auftrag bekannt. Das wissen wir. Und ich glaube, wir sind eine gastfreundliche Gemeinde. Gar keine Frage. Und Gastfreundschaft und Gemeinschaft sind aber nicht nur etwas für den Sonntag. Die sind etwas für unser Alltagsleben. Und da möchte ich euch einfach auffordern, Mut zu haben, diese Gastfreundschaft auch wirklich zu leben. Ich weiß, ihr tut das, ja, aber ich denke, man kann trotzdem immer noch gucken, wo ist der ein oder andere, der vielleicht traurig in der Ecke steht und den ich vielleicht mal einladen könnte, mich mit ihm zu unterhalten. Oder denkt doch einfach mal an Tabitha. Die ist jetzt schon fast ein ganzes Jahr bei uns hier. Und was hat sie in dieser Zeit mit ihrer Art, mit ihrer offenen Art, mit Menschen umzugehen und mit dieser anderen Kultur, aus der sie kommt, Dinge verändert hier? Ich finde es einfach toll. Ich finde es toll und ich finde, das bereichert unsere Gemeinde. Das waren jetzt nur mal zwei Bereiche aus dem Gemeindeleben, die starke Veränderungen erfahren haben. Es gibt auch noch ganz viel mehr, das man aufzählen könnte und vor allen Dingen, für das wir dankbar sein können. Dinge, die durch die unterschiedlichen Persönlichkeiten unserer Geschwister zur Bereicherung, aber auch zur Herausforderung beitragen. Und ganz aktuell hoffen wir ja auch, dass wir bald einen neuen Pastor bekommen. Und glaubt mir, auch da sind wir aufgefordert, uns auf Neues einzustellen. Da wir eine andere Persönlichkeit kommen, die wird Stärken haben und die wird Schwächen haben. Und da wird uns auch nicht immer alles gefallen oder sich mit unserem Bild, unseren Vorstellungen decken. Hier sind wir aufgefordert, geduldig, barmherzig und sehr liebevoll miteinander umzugehen. Wir sind nun mal keine Firma mit klaren Hierarchien und durch straff organisiert. Wir sind nicht auf Profit und Effizienz ausgerichtet. Wir werden nicht nach Bilanzen und Quartalsergebnissen bewertet. Wir sind Gemeinde Jesu Christi, von ihm bestimmt und zusammengeführt. Er hat uns an diesen Platz gestellt, weil er uns da gebrauchen will, mit den Gaben und Talenten, die er in uns, in jeden einzelnen von euch gelegt hat. Wir sind, um es mit dem Vergleich mit einer Firma zu bleiben, dann erfolgreich und können uns am Markt behaupten, wenn wir uns von Gottes Liebe füllen lassen, diese Liebe unser Denken und Handeln bestimmt, wir diese Liebe untereinander leben, mit dieser Liebe den Menschen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde begegnen und wir uns zu unserem Herrn und Heiland bekennen, immer dann, wenn sich dazu die Gelegenheit ergibt. Und keine Angst, ihr werdet sehr deutlich spüren, wenn Gott euer Zeugnis haben möchte und auch den Raum dafür vorbereitet. Lasst uns das, was uns bisher schon gut gelingt, vertiefen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wo er Veränderungen von uns möchte. Lasst uns Gott um die nötige Demut, Weisheit und Kraft für die Veränderungen bitten. Lasst uns Gott um Geduld und Barmherzigkeit im Umgang miteinander bitten. Dann werden wir seinem Bild von Gemeinde immer ähnlicher werden. Und dann wird unsere Gemeinschaft reicher und für alle zum Segen werden. Ich möchte noch mit einem kurzen Gebet schließen. Viele Menschen dienen dir, Jesus, in unseren Gemeinden. Wir beten für alle, die besuchen und verkündigen, pflegen und heilen, begleiten und fördern, lernen und lehren, helfen und gestalten, organisieren und musizieren, verwalten und leiten, wachen und beten. Mache uns bewusst, dass wir alle Glieder sind an deinem Leib. Amen.